Hast du schon mal was zu Negativzinsen gehört? Oder Verwahrentgelt oder Strafzinsen? Nein, heißt nicht, dass du sie nicht trotzdem bezahlt hast, denn fast jede zweite Bank hat ihren KundInnen zwischen 2016 und 2022 Strafzinsen abgeknüpft. Und zwar zu Unrecht. Das hat erst Anfang Februar 2025 der Bundesgerichtshof entschieden. Ob du auch davon betroffen bist und wie du dir ganz einfach dein Geld zurückholen kannst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran und hol dir jetzt dein Geld zurück.
Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja.
Hallo liebe Geldreisende. Wenn ihr ein Tagesgeldkonto habt oder ein anderes Sparprodukt, bei dem ihr ein bisschen was an Zinsen einstreicht, ist es ja normalerweise so, ihr leiht der Bank eine bestimmte Summe und die verzinst sie für euch. Euer Geld vermehrt sich also. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht genau dasselbe, allerdings vermehrt sich eure Kohle nicht. Nee, ihr müsst dem Geldinstitut stattdessen sogar noch was dafür zahlen, dass ihr bei ihm euer Geld anlegt. Also fair klingt anders und trotzdem erging es vielen SparerInnen so in der Vergangenheit. Aber kleiner Hoffnungsschimmer mit großer Signalwirkung am Horizont. Der Bundesgerichtshof hat Anfang Februar entschieden, so nicht. Denn sogenannte Verwahrentgelte auf Spareinlagen benachteiligen VerbraucherInnen unangemessen. Und genau deswegen spreche ich heute mit meinem Kollegen und Finanztipp-Experten für Geldanlage, Timo, drüber, wie ihr euer Geld zurückbekommt. Hi Timo, schön, dass du wieder bei der Geldreise dabei bist.
Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
Du Timo, unser Thema, das sind ja Negativzinsen. Was sind denn eigentlich Negativzinsen? Erklär uns das doch mal ganz kurz.
Das ist ein Begriff, den hat man jetzt viele Jahre nicht mehr gehört, seit der Zinswende. Das war aber ein Thema, was eigentlich vielen Bankkunden so in den Jahren seit 2016 bis 2022 begegnet ist. Und zwar haben dann viele Banken eingeführt, dass sie quasi ihren Kunden Zinsen dafür berechnen, dass die Kunden ihr Geld bei ihnen anlegen oder bei ihnen aufs Konto legen, also aufs Girokonto oder aufs Tagesgeldkonto, und haben dann gesagt, so und so viel Prozent davon musst du quasi zahlen. Manche nennen das auch Strafzinsen oder haben das auch Strafzinsen genannt, quasi, weil man übertragen eine Strafe zahlen musste dafür, dass man sein Geld zur Bank bringt.
Das klingt ja richtig schön und logisch. Ich gebe dir mein Geld und zahle dafür noch was.
Genau.
Okay, gut. Aber was war der Hintergrund? Warum gab es die denn damals?
Ja, der Hintergrund war einfach, dass das Zinsniveau damals sehr, sehr niedrig war und auch so war, dass der Leitzins, also der Zins, für den die Banken, wenn sie Geld zur EZB bringen, also zur Zentralbank bringen, dass der eben auch negativ war. Das heißt, die Banken mussten dann mit dem Geld, was sie bekommen haben quasi und dann bei der EZB angelegt haben, auch Strafen zahlen bei der EZB. Und da haben dann einige Banken irgendwann gesagt, das müssen wir jetzt an unsere Kunden weitergeben, und haben quasi den Kunden dann auch solche Strafzinsen berechnet.
Wie schön. Na gut. Ja. Aber du sag mal, von was für Summen sprechen wir denn genau, die Banken dann als Verwahrentgelte einbehalten haben? Eher so, weiß ich nicht, im 10-Euro-Bereich, im 100er oder noch mehr?
Ja, also in der Regel war es so, dass es erstmal einen Freibetrag gab. Das muss man schon sagen. Also meistens waren so 25.000 Euro, bei manchen Banken auch 50.000 Euro frei. Darauf fielen die Zinsen nicht an. Also da haben sie das wirklich nur auf die höheren Zinsen berechnet. Und und dann lag dieser Negativzins, der dann anfiel, meist bei so 0,5% pro Jahr. Also wenn man jetzt mal nimmt, der Freibetrag ist 25.000 Euro, man hat 50.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen und der wird dann berechnet, also habe ich dann quasi auf die Hälfte, auf die anderen 25.000 Euro, diese 0,5%, und dann kommt man aufs Jahr gesehen schon auf 125 Euro, die man quasi dann da Strafe zahlen musste.
Ja, vor allem dann im 6-Jahres-Zeitraum, ne? Du meintest von 2016 bis 2022, oder?
Genau, genau. Im Extremfall dann halt wirklich über diesen langen Zeitraum. Also die Banken haben das halt nach und nach eingeführt. Also nicht jeder war direkt ab 2016 betroffen. Mhm. Das hängt dann sehr vom Einzelfall ab. Aber genau, im extremsten Fall, wenn man dann so lange sein Geld bei so einer Bank dann auch liegen hatte, hat sich das dann schon geleppert, sage ich mal.
Und weißt du, wie viele Menschen davon betroffen waren oder sind, besser gesagt?
Ja, das ist auch schwer zu sagen, weil das wirklich irgendwie sehr vereinzelt war, welche Banken das gemacht haben. Also die Bundesbank hat 2023 mal eine Analyse veröffentlicht, wo sie ungefähr sagen, dass sie schätzen, dass ungefähr jede zweite Bank in Deutschland ja quasi diese Negativzinsen erhoben hat. Genau, und dann muss man aber natürlich noch bedenken, dass es eben erst anfiel, dass wenn man höhere Beträge auch wirklich auf dem Konto hatte, also wer gar nicht über so einen Freibetrag kommt mit seinem Geld bei einer Bank, der war da nicht betroffen. Also genaue Zahlen sind da schwer abzuschätzen, aber es wird schon der ein oder andere sein, gerade der vielleicht ein bisschen mehr angespart hat, der davon betroffen war.
Ja, und ehrlicherweise ist es ja so, wir machen diese Folge zu den Negativzinsen, weil es nämlich kürzlich ein Urteil des BGH gab, des Bundesgerichtshofs. Und zwar, ich würde sagen, mit Signalwirkung. Kannst du uns noch mal ein bisschen genauer einordnen, was da passiert ist und wie geurteilt wurde?
Ja, genau. Also und zwar haben natürlich auch schon damals die Verbraucherzentralen wegen dieser Negativzinsen geklagt gegen einige Banken dafür, dass sie die erhoben haben. Und wie das so ist bei unserer Justiz, hat das dann einfach ein paar Jahre gedauert, bis jetzt der BGA endlich, obwohl es die Negativzinsen größtenteils gar nicht mehr gibt, jetzt erst entschieden hat. Genau, und der BGH hat da wirklich quasi ja gesagt, zum einen, dass bei Spareinlagen, also sowas wie Tagesgeld und so weiter, diese Negativzinsen wirklich nicht rechtmäßig waren, dass die von den Banken nicht erhoben werden durften. Und bei Girokonten hat er gesagt, dass es auch teilweise, wenn bestimmte Bedingungen in den Klauseln nicht erfüllt war, ebenfalls rechtswidrig war. Also im Nachhinein hat er jetzt quasi 3 Jahre später oder 2 Jahre später den Banken dann nochmal eine Ansage erteilt, dass das nicht in Ordnung war.
Genau, und die Quintessenz für die VerbraucherInnen ist natürlich, diejenigen, die betroffen sind, die können sich das Geld zurückholen. Aber bevor wir gleich darüber sprechen, wie genau das geht, du hast es schon angesprochen, der Bundesgerichtshof, der urteilte, Verwahrentgelte auf Spareinlagen benachteiligen VerbraucherInnen unangemessen und verstoßen gegen Treu und Glauben. Eine Sache hast du auch schon angesprochen, was unter Spareinlagen fallen kann, zum Beispiel Tagesgeldkonten. Was fällt denn noch darunter?
Genau, also alles, sage ich mal, wo ich dann eigentlich anlege, um mein Geld zu vermehren. Wenn man dann auch irgendwelche Sparkonten, heißen die manchmal, hat, irgendwelche Sparverträge, auch sowas ist dann mitgemeint. Also alles, sage ich mal, wo ich mein Geld hinlege, um es zu vermehren und im Gegensatz nicht zum Girokonto, wo ich ja das Geld quasi eher habe, um halt Zahlungen zu machen, wo mein Gehalt draufkommt und dann ich von da aus den Einkauf bezahle und so weiter.
Genau, das heißt also Festgeldkonten wären dann tendenziell auch betroffen, wenn es da das gegeben hätte?
Genau, richtig. Also da war es aber in der Regel nicht der Fall, dass es da die Negativzinsen gab, weil man da ja auch, sag ich mal, das Geld für einen gewissen Zeitraum festgelegt hat und da konnten die Banken dann schon noch Zinsen zahlen an die Kunden.
Und wie sieht es zum Beispiel mit einem Bausparer aus?
Also bei Bausparern ist mir tatsächlich jetzt nicht bekannt und bisher noch nicht begegnet, dass da Negativzinsen erhoben wurden. Ich denke aber, wenn man das jetzt so überträgt, auch wenn jetzt das im Urteil des BGHs jetzt nicht direkt um Bausparer ging, also falls einem da so ein Fall begegnet, denke ich, lässt sich das schon ganz gut übertragen, weil der BGH eben sagt, naja, wenn ich mein Geld vermehren will, dann ist das nicht zulässig. Und das ist ja beim Bausparer auch eindeutig der Fall, weil da will ich ja quasi Zinsen dafür bekommen, um dann später eine Immobilie zu kaufen.
Ja, aber um da quasi einen Präzedenzfall zu schaffen, müsste man wahrscheinlich erstmal den juristischen Weg einschlagen. Vermute ich mal, aber es ist trotzdem schon mal gut, dass du uns die Info gibst, dass man tendenziell das darauf übertragen könnte. So, ein bisschen anders sieht es ja aus bei Girokonten. Da sind Verwahrentgelte grundsätzlich zulässig. Girokonten haben nämlich keinen Sparzweck, dienen eher, ja, ich würde sagen, als Aufbewahrungsort fürs Geld. Hierbei gibt es aber eine Einschränkung, du hast es schon ganz kurz angerissen. Magst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen?
Ja, genau. Bei den Girokonten hat der BGH gesagt, dass die zulässig sind, aber es klar definiert sein muss, auf welchen Betrag eben dieser Negativzins erhoben wird. Also kann ich einfach nur reinschreiben, ich berechne 0,5% Negativzinsen, sondern muss auch sagen, naja, auf welches Guthaben wird das denn erhoben? Weil beim Girokonto ist ja unglaublich viel Bewegung drin. Also man kriegt am Monatsanfang das Gehalt, dann zahlt man die Einkäufe, dann geht Geld von ab. Und selbst innerhalb eines Tages hat man ja manchmal irgendwie mehrere Abbuchungen, sodass sich der Kontostand verändert. Und dann muss eben nach dem Urteil des BGH genau definiert sein, naja, zu welchem Zeitpunkt, also sag ich mal zum Monatsersten, dass der Kontostand am Tagesende oder ähnliches, das quasi transparent für den Verbraucher klar ist, naja, auf dieses Guthaben muss ich eben die Negativzinsen zahlen.
Das heißt, wenn es nicht detailliert genug ist, dann kann ich mir dann unter Umständen auch die zu viel gezahlten Kontoführungsgebühren zurückholen.
Genau, auch dann kann ich mir das zurückholen, wenn das damals in den Klauseln nicht eindeutig geklärt war.
Lass uns mal jetzt konkreter werden. Woher weiß ich denn, ob ich eigentlich betroffen bin?
Ja, also das Problem ist da so ein bisschen, dass die viele Banken das erst schrittweise eingeführt haben. Also einige haben gesagt, na, wir machen das jetzt erstmal nur für die Neukunden und unsere Bestandskunden lassen wir in Ruhe. Und im nächsten Schritt haben sie es dann aber auch für die Bestandskunden eingeführt. Was der einfachste und sicherste Weg ist, einfach, wenn man die noch hat, wenn man Online-Banking hat, hat man die sehr wahrscheinlich noch in seiner Postbox online, ist einfach in die Kontoauszüge aus dieser Zeit zu gucken. Also vielleicht mal vom Jahr 2022 dann als erstes, gibt es da irgendwo eine Abbuchung von Negativzinsen. Und so erkenne ich dann, naja, das habe ich gezahlt. Genauso kann man schauen in dieser Postbox, ob man mal so ein Schreiben bekommen hat von der Bank, in der eben drin steht, wir ändern unsere AGBs, wir berechnen jetzt künftig Negativzinsen, weil das muss auch auf jeden Fall der Fall gewesen sein, wenn sie das eingeführt haben, dass sie dann den Kunden informiert haben müssen. Genau, und das ist dann so der Weg, um so ein erstes herauszufinden, die zu bekommen, naja, habe ich überhaupt Negativzinsen bezahlt? Und natürlich überlegen, habe ich so viel Geld überhaupt auf einem Konto bei einer Bank gehabt in den Zeitraum, also schon höhere Beträge oder betrifft mich das gar nicht, weil dann wurden da im Normalfall auch keine negativen Zinsen berechnet.
Genau, und ab 25.000 etwa, hattest du gesagt gehabt, sollten KundInnen hellhörig werden, ne? Und da mal überlegen.
Genau, also meistens waren es 25.000, manchmal 50.000. Und was man auch als Ansatz noch machen kann, ist in unserem Ratgeber vorbeischauen. Da haben wir so beispielhaft ein paar Banken, von denen wir wissen, dass sie Negativzinsen erhoben haben, aufgelistet. Da kann man dann einfach mal nachschauen, ob da die eigene Bank bei ist. Das ist natürlich auch ein gutes Indiz.
Verlinken wir selbstverständlich. Was mich noch interessieren würde, wenn ich dann jetzt einen Blick auf meinen Kontoauszug werfe, kann ich da richtig nach dem Stichwort Negativzinsen suchen oder wonach muss ich da Ausschau halten?
Guter Punkt, genau. Also Negativzinsen haben die Banken das dann eher nicht genannt, sondern das Stichwort ist Verwahrentgelt. Was da eigentlich immer verwendet wurde. Also da muss man einfach nachschauen nach dem Wort Verwahrentgelt.
Genau, also schaut gerne mal nach, wenn ihr vermutet, betroffen zu sein. Denn schade ist tatsächlich, dass das Gericht Banken und Sparkassen nicht dazu verurteilt hat, von sich aus das Geld zurückzuzahlen. Sie müssen tatsächlich nicht mal die KundInnen darüber informieren, dass sie Verwahrentgelte einbehalten haben. Das heißt, wenn ich betroffen bin, muss ich selbst aktiv werden. Und das jetzt schon gesagt, wie wir herausfinden, ob wir betroffen sind oder nicht. Aber wie geht's dann weiter? Wie gehe ich denn weiter vor?
Ja, genau. Also die Banken sind da wirklich zu nichts verpflichtet. Vielleicht das noch als Info. Wir haben auch mal dann so ein paar Banken angeschrieben und gesagt, wie geht ihr denn damit um? Wollt ihr euch das nicht euren Kunden dann von euch aus freiwillig zurückzahlen? Da haben auch die meisten gesagt, wir äußern uns da nicht zu aktuell. Allerdings die ING hat immerhin uns mitgeteilt, dass sie jetzt erstmal die genauen Urteilsgründe abwarten will, aber dann eine verbraucherfreundliche Lösung finden wollen.
Ja, das klingt ja schon mal ganz gut.
Genau, im Blick behalten, was dann da am Ende kommt, aber das klang schon mal ein bisschen positiv. Wie gehe ich vor? Also als erstes muss ich mir wirklich einen Überblick verschaffen, wie viel Zinsen habe ich denn damals bezahlt. Also wie viel Geld kann ich überhaupt zurückfordern? Da muss man dann ein bisschen mehr die Kontoauszüge durchschauen und die Summe dann quasi zusammenrechnen. Und dann sollte man sich als erstes wirklich an die Bank wenden. Und dafür haben wir auch so ein Musterschreiben erstellt, was man bei uns im Ratgeber findet.
Kommt natürlich auch in die Shownotes.
Sehr schön. Genau, und in dem Musterschreiben trägt man dann quasi einfach ein, diese Summe. Sollte der Bank dann auch noch eine Frist von 3 Wochen setzen und sie einfach auffordern, mit dem Verweis auf dieses Urteil das Geld zurückzuzahlen. Und dann muss man jetzt erstmal abwarten, wie so die Reaktionen der Banken sind nach dem Urteil. Und weitere Schritte, die man dann einleiten kann, wäre dann eben, dass man zum Beispiel eine Schlichtungsstelle anruft, die es gibt von den Banken, und die dann quasi versucht zu vermitteln zwischen einem und der Bank, oder dann halt am Ende, wenn die Bank sich ganz quer stellt und das nicht akzeptiert, dann muss man halt eventuell sogar dann überlegen, ob man einen Anwalt einschaltet, Aber man hat natürlich mit dem BGH-Urteil, sage ich mal, ein mächtiges Urteil hinter sich, wo die Banken sich das, denke ich, dann auch, wenn es eindeutig ist, wirklich überlegen, ob sie ja da den Rechtsstreit suchen.
Genau. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, solltet ihr erstmal mit dem Musterschreiben nicht weiterkommen und im nächsten Schritt zur Schlichtungsstelle gehen, das ist kostenlos, also das könnt ihr gerne machen. Dann natürlich sollten alle Parteien nicht einlenken wollen oder sollten die Parteien nicht einlenken wollen. Klar, juristische Hilfe kostet dann natürlich was, aber auf jeden Fall, Schlichtungsstelle kostet euch finanziell erstmal nichts. Das ist vielleicht nochmal ganz gut zu wissen. Du, Timo, sag mal, gibt's denn dabei eine Frist bei der Rückforderung, an die ich mich halten muss als Verbraucherin?
Ja, das ist natürlich auch so ein etwas kompliziertes Thema, weil der BGH jetzt so lange gedauert hat und an sich gilt bei solchen Urteilen dann oder gilt bei solchen Fällen eine Frist von 3 Jahren, eine Verjährungsfrist. Das heißt, ich kann jetzt in 2025 nur noch die Ansprüche für 2022 zurückfordern. Ob das in dem Fall aber auch wirklich so ist, das ist noch so ein bisschen umstritten und auch noch nicht so ganz rechtlich geklärt. Weil man halt auch argumentieren kann, naja, eigentlich wissen Verbraucher ja erst jetzt mit dem Urteil, dass sie dieses Geld zurückbekommen können. Deswegen beginnt auch jetzt erst die Verjährungsfrist. Deswegen ist unser Rat, erstmal auch für die Jahre von vor 2022 das Geld mit zurückzufordern und zu gucken, wie die Bank daraus reagiert. Und ich denke, das wird sich dann jetzt insgesamt zeigen, in den nächsten Jahren, wie die Banken reagieren oder in der nächsten Zeit. Und eventuell wird dann auch das nochmal jemand juristisch ausfechten mit den Banken, welche Verjährungsfrist dann da gültig ist. Aber im ersten Schritt würde ich sagen, immer erstmal das fordern, was man insgesamt gezahlt hat. Und dann kann man halt, wenn die Bank sich für die älteren Sachen weigert, überlegen, ob man da halt irgendwie noch versucht, stärker gegen vorzugehen oder nicht.
Und du sagst mal, sind Negativzinsen aktuell eigentlich noch ein Thema? Also gibt es noch viele Kreditinstitute, die erheben?
Also nein, das ist eigentlich jetzt nicht mehr der Fall. Da ist mir jedenfalls keine Bank direkt bekannt. Ich glaube, es gibt Klarna, die noch in ihren Bedingungen irgendwie über 500.000 Euro, also wirklich bei ganz, ganz hohen Summen, so negative Zinsen erheben. Aber ansonsten ist das eigentlich bei den Banken nicht der Fall. Was aber, oder sagen wir mal, wenn einem das noch begegnen sollte, dann wäre die Empfehlung ganz klar, halt die Bank wechseln, weil viele andere Banken das nicht mehr berechnen. Und gerade beim Tagesgeld sollte man natürlich dann auch nach einem Konto suchen, wo man dann eher gute Zinsen bekommt, als dass man etwas bezahlen muss. Und was es aber schon noch gibt bei manchen Banken, ist tatsächlich, dass sie quasi das schon noch in ihren AGBs drinstehen haben quasi aktuell nur ausgesetzt haben. Das ist dann eher so der Appell an die Banken, die ich stellen würde, dass das ja jetzt wirklich dann eindeutig ist, dass es auch in Zukunft nicht in Ordnung ist und dass die jetzt wirklich das aus ihren AGBs streichen sollten, damit auch klar ist, dass in Zukunft solche Negativzinsen nicht anfallen.
Du, Timo, ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort, um ehrlich zu sein, und würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut und wie wir es schon erwähnt haben, alle relevanten Infos zu den Ratgebern und auch zum Musterschreiben, die packen wir euch natürlich in die Shownotes, damit ihr euch euer Geld zurückholen könnt. Timo, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute als Experte dabei bist, und ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.